Herr Landesbischof, einen guten Tag. Sich zu wünschen, das gehört zum guten Ton. Aber für Lutheraner sollte es heute ganz besonders dazu gehören. Denn von Martin Luther ist uns ja das Zitat überliefert: Wer den stillen Freitag, also den Karfreitag und den Ostertag nicht habe, der habe keinen guten Tag im Jahr. In diesem Sinne also ganz besonders. Guten Tag, Herr Landesbischof. Und gleich damit die Frage verbunden: Warum sind es diese beiden Tage, die Martin Luther so wichtig waren?
Erst einmal guten Tag Ihnen auch, Herr Illert. Diese beiden Tage waren für Martin Luther nicht nur wichtig, sondern sie sind für unsere Kulturgeschichte wichtig, auch für unseren christlichen Glauben wichtig. Martin Luther hat ja in seiner Theologie in die Mitte gestellt das Kreuz. Also wer auf das Kreuz sieht, der versteht etwas von dem liebenden, von dem befreienden Gott. Und ich glaube, Ostern ist überhaupt gar nicht zu verstehen ohne den Blick auf Karfreitag. Nicht zu verstehen ohne den Verrat, nicht zu verstehen ohne das gemeinsame Abendmahl und natürlich auch nicht zu verstehen ohne die Todesstunde, in der der Vorhang vor dem Allerheiligsten zerreißt. Also wenn man nicht begreift, das große Leiden, den großen Schreck und das Erstarren der Jüngerinnen und Jünger und der Frauen, die dann ja sozusagen ihre Trauer auf die Spitze treiben, indem sie in der Nacht zum Ostermorgen zum Friedhof gehen, um den Leichnam Jesu einzusalben, was üblich gewesen ist, dann ist auch nicht zu verstehen, was mit der Auferstehungsbotschaft dann für eine neue Vitalität in die Geschichte kommt. Von den Frauen am Ostermorgen ist ja geschildert, dass sie gehen, um Jesus zu salben. Und wie sie dann sehen, wie das Grab leer ist. Es wird unterschiedlich erzählt in den Evangelien, aber es wird gleichermaßen erzählt und gleichlautend erzählt, dass die Frauen zu dem Grab kommen in tiefster Trauer, in tiefster Not, nicht mehr wissen, wie es eigentlich weitergehen soll und dann das Grab leer sehen. Und dann heißt es nicht sofort große Freude, sondern Furcht und Entsetzen packte sie. Und ich glaube, ohne den Blick auf Karfreitag ist diese Reaktion der Frauen überhaupt gar nicht zu verstehen. Und wie sie dann loslaufen zu den Jüngern, die sozusagen sich verkrochen haben vor lauter Schmerz, die das gar nicht ausgehalten haben, die Trauer, die sind irgendwo versteckt und haben sich zurückgezogen. Und sie kriegen durch die Frauen zugestellt die Botschaft, der Herr ist nicht bei den Toten, er ist auferstanden. Und ich glaube, diesen Zusammenhang zu sehen, dass die Osterfreude nicht irgendwie aus dem luftleeren Raum kommt, sondern hindurchwächst durch die Trauer, hindurchwächst durch den Schmerz, den die Menschen empfinden, als sie den Herrn am Kreuz haben sterben sehen. Ich glaube, das ist die große Spannung, aus der der christliche Glaube heraus wächst.
Sie sprechen mit einer so großen Leidenschaft davon. Würden Sie sagen, dass Ostern auch Ihr wichtigstes, Ihr liebstes christliches Fest ist zum Feiern?
Das ist es. Aber ich begehe sehr bewusst die ganze Zeit. Die Passionszeit, die ja in unserer Kirchenjahreszeit auch sehr einprägsam ist mit den Themen der Sonntage, eigentlich eine Zeit der Buße und der Umkehr. Eine Bußzeit, die uns sagen will, schau auf das Kreuz und denk nach über den Weg deines Lebens, aber schau auch den Weg dieser Welt an. Es ist ja so, wenn wir auf das Kreuz Jesu schauen, dann sehen wir immer auch das Kreuz und das Leiden in dieser Welt. Und das ist immens. Wir leben in einer Zeit, in der es so viele Kriege, so viel Hass, so viel Gewalt gibt, wie seit ganz langer Zeit nicht. Wir dürfen in Frieden leben, hier in Europa, aber wir bekommen durch die Migrantinnen und Migranten zum Beispiel, durch die großen Flüchtlingsströme mit, was eigentlich los ist in der Welt. Und für mich wiederholt sich das Kreuz Christi in dem Leiden der Kreaturen in dieser Welt. In vielen, vielen Ländern hungern die Menschen. Vor allem Kinder sind betroffen davon. Immer noch gehen Menschen auf die Flucht, müssen ihre Heimat verlassen. Hier zwar, so sagen unsere Nachrichten, und die wollen uns möglicherweise beruhigen, sinken die Zahlen der Asylbewerberinnen und Bewerber. Aber weltweit steigt die Zahl derer, die auf die Flucht sich begeben. Und ich glaube, diese Zeit vor Ostern ist eine, die wir sehr bewusst, die ich jedenfalls sehr bewusst erlebe und mich frage, wohin kann es eigentlich gehen mit dieser Welt? Wohin soll es gehen? In diesem Zusammenhang ist für mich dann das Ostergeschehen von größter Bedeutung. Nicht, weil es etwa mit dem Freudenschrei alles das, was vorher gewesen ist, übertönt oder beiseite schiebt, sondern weil es die Botschaft in die Welt setzt, hey, Nichts muss bleiben, wie es ist. Und ich glaube, das ist ein starkes Signal, was uns von Ostern her begegnet. Da geht es gar nicht darum, wie man denn nun die Auferstehung Jesu, wie man das leere Grab im Einzelnen versteht. Wichtig ist, was die Jünger damals erlebt haben und die Menschen. Es ist nicht zu Ende der Weg Jesu. Der, der am Kreuz gestorben ist, ist da, ist wach und lebt, bis hin zu dem großen Pfingstfest in Jerusalem, wo die plötzlich Feuer und Flamme sind und begeistert sind und die unterschiedlichsten Kulturen einander verstehen. Alles Bilder, alles Geschichten, die uns heute dringend nötig scheinen, wenn wir fragen, wohin können wir uns eigentlich orientieren? Ich glaube, da hat uns diese Überlieferung eine ganze Menge zu bieten.
Und ein Zeichen dafür ist ja auch immer die Natur, die meistens zu Ostern plötzlich wiederkommt aus dem Winterschlaf. Bei Goethe heißt es im Osterspaziergang so schön: vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Zählt also ein Gang in die Natur für Sie zu Ostern unbedingt dazu?
Immer. Also ich nehme die Natur in dieser Zeit sehr bewusst wahr. Aber schon vorher, in den Wochen vor Ostern, als wir das erste Mal seit langer Zeit mal wieder die Schneeschaufel bemühen mussten, das haben wir ja ganz lange nicht gehabt in Norddeutschland, als ich Schnee fegte, Anfang Februar oder Mitte Februar war das, da kamen plötzlich unter dem Schnee blühende Schneeglöckchen heraus. Und das ist für mich ein wichtiges Symbol. Das Leben meldet sich zurück, sozusagen, aus dem abgestorbenen Boden. Oder wenn wir jetzt sehen, wie das frische Grün aus den Hölzern bricht, wo wir im Winter immer sagten, na, müssen wir das wegnehmen? Das sieht so tot aus. Plötzlich bricht Leben sich Bahn. Oder was uns ja auch manchmal ärgert, wenn aus den Fugen auf den Gehwegen oder zu unseren Eingangstüren das von uns sogenannte Unkraut wächst, dann sehen wir, das Leben sucht sich Bahn. Es sucht den Weg zum Licht. Und das sind alles natürlich wichtige Zeichen. Übrigens nicht nur das, was wir sehen können, sondern ich finde, wenn man mit wachem Sinn durch die Landschaft geht, dann spürt man auch, dass die Luft anders riecht. Es ist die Frische, das neue Leben, was sich sozusagen Bahn bricht, mit allen Sinnen spürbar. Und ich wünschte mir, dass wir dafür immer wacher werden und nicht es so als gegeben hinnehmen, sondern dass wir mehr leben mit dem Rhythmus der Natur von Winter und Frühling, Herbst und Sommer. Das ist, glaube ich, für uns von großer Wichtigkeit, dass wir diesen Rhythmus auch in uns spüren.
Und das kann man auch auf Friedhöfen erleben. Als kleiner Junge war für Sie der Gang auf den Ohlsdorfer Friedhof dabei ein ganz besonderes Erlebnis.
Richtig, ja. Mein Großvater nahm mich dann immer mit. Ich saß hinten auf dem Gepäckträger des Fahrrades und wir fuhren nach Ohlsdorf zu dem, ich glaube, immer noch Europas größten Friedhof, eine riesige Parkanlage. Und ich habe dann ja als Gemeindepastor in Hamburg auch ganz viele Menschen zur letzten Ruhe begleitet auf diesem Friedhof. Und ich bin immer gerne dort gewesen, weil ich immer wusste, hier sind nicht nur Erinnerungen an Steinen abzulesen oder an Gräbern zu sehen, sondern das ist ein Ort des Lebens. Durch diesen Friedhof führen Buslinien hindurch, es fahren Autos hindurch, aber vor allem, es sind blühende Hecken, es sind wunderschöne Ecken und wunderschöne Gebäude darauf zu sehen. Und man trifft Menschen, die keineswegs in sich verkrümmt laufen, sondern mit großer Zuversicht offensichtlich durch die Grabreihen gehen. Und das ist mir als kleiner Junge auch gegönnt gewesen. Mein Großvater hat dann immer das Grab seiner Mutter gepflegt, also meiner Urgroßmutter. Und ich habe dann als kleiner Junge auf der Bank gesessen und hatte eine Handvoll Nüsse und habe die kleinen Eichhörnchen gefüttert, die es da zuhauf gab. Das war für mich immer ein großes Ereignis, wenn ich da mit durfte.
Das heißt, die Natur, die haben Sie als Junge schon gespürt, das Wiederaufbrechen, das Göttliche war Ihnen damals doch noch eher fern, oder?
Total fern, weil es hat in meiner Familie keine explizite Rolle gespielt. Also ich komme aus einer wirklich sehr säkularen Familie. Der Gottesdienstbesuch fand zu Weihnachten statt. Aber das war es dann auch. Wir sind getauft, meine Schwester und ich. Und ich bin dann nachher zum Konfirmandenunterricht angemeldet worden. Aber es hat mir eigentlich nichts gesagt, weil es fand keinen Haltepunkt in meinem Leben. Die Geschichten, die ich hörte, waren alte Geschichten. Aber es gelang dem damaligen Pastor nicht, uns Jugendlichen etwas nahezubringen davon, dass das Geschichten sind, die mit mir zu tun haben, die mich erreichen wollen oder die vielleicht sogar auch meine Geschichte erzählen. Das ist erst sehr viel später passiert.
Das heißt, die Person ist sehr wichtig. Das war auch im Kindergottesdienst so, wo Sie angemeldet waren, aber dann nach dem ersten Besuch, glaube ich, beschlossen, lieber nicht mehr hinzugehen.
Ja, das war ganz furchtbar. Meine Eltern haben gedacht, sie tun mir was Gutes und schicken mich zum Kindergottesdienst und da bin ich auch hingegangen. Und ich fand mich wieder vor der alten Alt-Rahlstädter Kirche. Das ist eine der ältesten Kirchen auf hamburgischem Staatsgebiet. Eine ganz alte, wunderschöne Feldsteinkirche. Und ich fand mich wieder in einer Gruppe von mir völlig unbekannten Kindern. Und ich hatte Angst als kleiner Junge. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich war vielleicht 5. Und dann kam durch diese Gruppe von Kindern hindurch eine für meine damaligen Verhältnisse sehr alte Frau. Und sie stürzte auf mich zu und sagte, darf ich deine neue Tante sein? Da muss ich sagen, habe ich einen solchen Schreck gekriegt, dass ich mich zurückgezogen habe und beschlossen habe, da gehe ich nicht wieder hin. Und ich wollte meinen Eltern aber nichts Übles tun und habe dann jeden Sonntag so getan, als ginge ich dahin. Habe das Haus verlassen und bin spazieren gegangen. Und nur eines Tages ist der Schwindel aufgeflogen, weil diese alte Tante bei uns angeradelt kam, um mir die Klebebildchen, die es immer gab, jeden Sonntag für die Kindergottesdienstkinder nachzubringen. Das war natürlich kein so großer Karrieresprung, mal ehrlich gesagt, und keine so wunderbare Begegnung. Aber diese Frau ist eine ganz wunderbare Frau gewesen. Ich habe sie nachher später wieder getroffen, als sie meine dann bettlägerige Großmutter zu Hause besuchte und sie pflegte und ihr vorlas und ihr vorsang. Da habe ich erst gemerkt, als ich viel älter war schon, was für eine Kraft von dieser Frau ausstrahlte und was für ein Geschenk sie für die Menschen dann auch in meiner Familie war. Für mich war es einfach der falsche Zeitpunkt, der brauchte noch etwas.
Er kam dann wesentlich später und da gab es dann zunächst einen Text, aber dann eben ja auch eine konkrete Person, die ihnen geholfen hat, zum Glauben zu finden. Eine junge Pastorin, in deren Kreis sie sich begaben, wo sie dann sagten, dort fühlten sie sich, obwohl sie vielleicht auch noch zweifelten, dann doch richtig aufgehoben. Was hat sie anders gemacht?
Also erstmal liegt mir sehr daran zu sagen, dass meine Bekehrung, wenn Sie so wollen, nicht in der Kirche stattfand, sondern auf dem Theater. Ich war damals junger Schauspieler und war in einigen Nebenrollen besetzt in einem Stück am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, das Abelard und Heloise im Titel hieß, also die Darstellung einer verbotenen Liebe aus dem Mittelalter.
Zwischen einem Mönch und einer Nonne.
Genau. Und ich spielte einen Mönchen und einen Studenten da drin. Und dieses Stück wurde von dem Regisseur wie ein Gottesdienst auf die Bühne gebracht. Wie eine Liturgie sozusagen. Und es spielten in dem Text biblische Texte eine große Rolle. Und die Darstellerin der Heloise hatte in einer Passage den Auszüge aus dem 139. Psalm. Und den hat sie so wunderbar auf die Bühne gebracht, dass es mich packte. Professionell natürlich, als Schauspielerin, wunderbar diesen Text, so dass ich plötzlich verstand, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wohin kann ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Geist? Und nehme ich Flügel der Morgenröte und flöhe ans äußerste Ende des Meeres, so wärest du da und deine Rechte würde mich packen und deine Hand mich leiten. Da habe ich plötzlich begriffen, ja, es gibt noch mehr als mein Leben. Es gibt mehr als das, was mir vor Augen ist. Da ist eine Kraft, die höher ist als das, was ich verstehen kann. Und das hat mir sehr gut getan in dem Moment, als ich so beschäftigt war, was wird meine Zukunft sein? Wird sie auf der Bühne sein oder ganz woanders? Und mir liegt sehr daran, dass dieses Geschehen auch recht verstanden wird. Denn ich glaube seitdem ganz fest, dass das Wort Gottes größer ist als unsere Institution Kirche. Ja, wir dienen dem Wort, aber es gehört uns nicht. Denn man muss wissen, dass diese Schauspielerin keine überzeugte Christin war. Sie war eine fantastische Schauspielerin und hat diesen Text so wunderbar auf die Bühne gebracht und so wunderbar aus sich herausgebracht, dass sie es war, die mich erreichte. Und dann kam die junge Pastorin, die genau merkte, dass ich auf der Suche war und dass ich meine Fragen hatte ans Leben und an die Zukunft. Und sie lud mich ein zu einem Gesprächskreis, in dem es im Wesentlichen darum ging, den Zweifel zum Ausdruck zu bringen, den alle, die da waren, hatten. Ein Gesprächskreis von Erwachsenen, die meist älter waren als ich, die ihre Zweifel am Glaubensbekenntnis hatten, die Fragen stellten nach dem Jesus in der Bibel, die Fragen stellten nach der Qualität der Bibel. Ist das was anderes als nur ein Buch? Was ist daran anders? Und ich fand plötzlich mich wieder in einer Gemeinschaft nicht der Wissenden und schon gar nicht der Besserwissenden, sondern in einer Gemeinschaft der Fragenden und Suchenden. Und das ist seitdem mein Bild von Kirche. Also was hat sie anders gemacht? Sie hat nicht einfach geantwortet, sondern sie hat hingehört und sie hat den Raum geöffnet für die Fragen, die da sind. Und sie hat nicht so getan, als gäbe es auf die komplexen und schwierigen Fragen dieses jungen Menschen einfache Antworten. Das bewegt mich bis heute und ich bin ihr bis heute dankbar. Und sie hat alle meine Stationen bis hin zum Landesbischöflichen Amt mitbegleitet. Und ich vermute, so wir beide bei guter Gesundheit sind, wird sie auch meinen Eintritt in den Ruhestand im kommenden Jahr mitbegleiten.
Ein bisschen Zeit ist bis dahin noch. Sie sind seit 5 Jahren inzwischen Landesbischof der Nordkirche. Würden Sie sich da auch eher als einen Suchenden beschreiben, immer noch?
Immer noch. Dies hat mich nie losgelassen. Und ich spüre immer noch die Kraft der Fragen. Ich spüre immer noch den offenen Raum, der sich mir auftut. Fast an jedem Sonntag neu, fast in jedem Gespräch und in jeder Begegnung neu, spüre ich, dass da das Denken, das Nachdenken, das Glauben nicht zu Ende ist. Übrigens auch nicht der Zweifel. Auch bei mir nicht. Man könnte sagen, bist du dann noch nicht weitergekommen? Doch, ich bin sehr viel weitergekommen, weil ich an einen Gott glaube, der mir den großen Freiraum gibt, die Gaben zu entfalten, die er mir gegeben hat. Aber der mir auch die Freiheit gibt, selber freundlich mit meinen Fehlern umzugehen.
Zu diesen Gaben zählt, Bischofin Feers hat das betont, dass das ihr unglaublicher Humor sei, mit dem sie an viele Dinge herangehen. Hilft Humor auch als Pastor? Vermutlich ja.
Immer. Also ich könnte mir ohne Humor, Humor ist ja so etwas wie eine Selbstdistanzierung, ja, eine Form, das Leben auch leicht zu sehen, nicht immer nur die Erdenschwere zu betonen, sondern auch zu schauen, hallo, da gibt es auch noch ein Augenzwinkern. Und ich glaube, der Humor ist etwas, ist eine Kraft des Lebens, die unser Leben recht einordnen hilft. Und ja, ich glaube, dass das eine große Kraftquelle ist, für die ich sehr dankbar bin.
Die Erdenschwere ist ein schönes Beispiel, denn Sie haben gesagt, als Sie beschrieben, wie das so ist, wenn man nun beginnt mit der Nordkirche, ein bisschen ist es wie beim Weitsprung. Man läuft los, irgendwann springt man ab und dann ist man notgedrungen für einige Zeit mit beiden Beinen in der Luft und weiß nicht, wo man landen wird.
So ist es.
Wissen Sie mittlerweile ungefähr, wo Sie gelandet sind?
Ja, ich glaube, wir sind in einem weiten Land gelandet. Bei der Landung hat auch mancher Sand gespritzt, so wie das in der Weitsprunggrube auch ist. Und man muss sich dann erstmal so ein bisschen abklopfen. Aber ich glaube, wir sind mit dieser Nordkirche in einem guten, weiten Land gelandet, das Raum hat für die Vielfalt, in der wir unterwegs sind. Es ist bis heute ja so, dass wir eine Kirche sind, die sich ausspannt zwischen Helgoland und der polnischen Grenze. Also wenn man sich das auf der Landkarte mal vorstellt, ist das ja ein ganz weites Gebiet, geografisch schon ein weites Gebiet, aber kulturell ja auch. Es ist zwar ein Sprachraum, in dem das Norddeutsche, das Friesische, die unterschiedlichen plattdeutschen Idiome zu Hause sind. Und es ist ein Raum, wo wir die Metropole Hamburg haben und die sehr unterschiedlichen ländlichen Räume in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg und in Pommern. Und wir haben unterschiedliche Kulturen nach wie vor. Und ich halte das für ein großes Geschenk, dass wir gelandet sind in einem Land, das nicht erst dann bewohnbar ist, wenn alle gleich sind, sondern in dem alle die Geschichte, die sie mitbringen und die Kultur, aus der sie herkommen, leben dürfen und Gestalt werden lassen können. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Manchmal laufen wir noch an und springen ab, weil wir noch irgendwo anders hin wollen. Dann sind wir wieder mit beiden Beinen in der Luft. Das betrifft so zum Beispiel das Thema gemeinsames Arbeitsrecht. Also da sind noch einige Brocken und einige Probleme, die wir noch nicht gelöst haben. Aber das muss auch gar nicht sein, weil ich glaube, wir sind uns einig in den Fragen und in dem Weg. Darin sind wir uns einig. Es gibt immer noch einige, die sich sehnen nach den alten Strukturen. Das kann ich auch gut verstehen. Weil es hat was mit Heimat zu tun, das hat was mit Geborgenheit zu tun. Ich möchte das auch niemanden nehmen, aber die allermeisten, glaube ich, können auch annehmen, was uns geschenkt und gegeben ist mit dieser neuen Struktur. Das macht sich an vielen Stellen deutlich, unter anderem eben auch in der Verteilung der Finanzmittel, die wir haben, dass wir das gleichmäßig verteilen, egal ob jemand in Hamburg zu einer Gemeinde gehört oder in Pommern. Dass wir gemeinsame Regeln für das kirchliche Leben haben und gleichzeitig den Kirchenkreisen die Möglichkeiten lassen, in freier Selbstbestimmung die eigenen Schwerpunkte zu setzen. Also ich glaube, wir sind gut gelandet.
Es gab ja Befürchtungen der beiden kleineren Landeskirchen, der pommerschen und der mecklenburgischen Landeskirche, dass das große Nordelbien sich jetzt in den meisten Dingen durchsetzen würde, wenn man denn zusammengeht. War es deshalb auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, der Bischofssitz, der ist in Schwerin, der ist in Mecklenburg?
Das war für uns ein wichtiges Zeichen, dass wir sagten, diese neue Kirche muss sich Richtung Osten bewegen. Wir wollten nicht das, was man damals immer gemacht hat nach der Wende oder allzu oft gemacht hat, nämlich einen Anschluss herzustellen von Ost nach West, sondern wir wollten sagen, wir möchten eine ganz neue Kirche machen. Wir haben die alten Verfassungen beiseite gelassen, eine neue geschrieben und haben dann gesagt, diese Kirche muss ihren Sitz in der geografischen Mitte haben. Und die geografische Mitte ist in der Tat Schwerin. Das, glaube ich, war die richtige Entscheidung.
Ihr Großvater mütterlicherseits, glaube ich, kommt aus Schwerin. Das heißt, kannten Sie die Stadt vorher schon aus familiären Bezügen oder war es doch sehr neu für Sie?
Das war für mich neu. Ich weiß zwar von meinem Großvater, dass sein Vater war Zollinspektor irgendwo in Schwerin, aber ich weiß noch nicht mal die Adresse. Aber mein Großvater hat Plattdeutsch gesprochen. Obwohl er in Hamburg wohnte, sprach er mecklenburgisches Platt. Und als ich diesen mecklenburgischen Slang damals während der Verhandlungen das erste Mal wieder hörte, da kam mir sofort mein Opi ins Gedächtnis. Das klang so, wie er immer sprach.
Also Sprache ist auch da ein Gefühl, das Heimat vermitteln
kann. Natürlich, Sprache ist nicht nur etwas, womit wir kommunizieren, sondern das ist ein Ausdruck unserer Lebensgestaltung insgesamt.
Ist das vielleicht auch etwas, wo die Kirche noch etwas lernen kann, wo sie vielleicht auch von Ihnen als Schauspieler lernen kann? Ich weiß, es gibt in den Predigerseminaren durchaus auch Schauspielunterricht, aber doch hat man manchmal in Kirchen das Gefühl, dass man nicht erreicht wird, dass die Predigt doch etwas defensiv, etwas, ich will nicht sagen lustlos, aber etwas wenig leidenschaftlich rüberkommt. Hat die Kirche da Nachholbedarf?
Ich glaube, dass wir sehr stark begriffen haben, dass es auf die Form von Kommunikation ankommt, dass es nicht nur auf den Inhalt ankommt. Das haben die Protestanten über Jahrhunderte gedacht, indem sie alles Liturgische möglichst reduziert haben, um der Predigt den breiten Raum zu geben. Und das waren dann oft auch Lehrpredigten. Ich glaube, dass wir verstanden haben, dass das Format, so würde man neudeutsch sagen, Formatpredigt, eine Performance ist, eine Darstellung des Wortes Gottes ist und eine große Chance, in unterschiedlicher Weise mit dem Wort zu spielen, das Wort den Menschen ins Herz zu bringen. Ich selber bin auch nicht jeden Sonntag und auf jeder Kanzel gleichermaßen enthusiastisch oder leidenschaftlich. Es gibt auch Situationen, in denen ich selber in einer anderen Stimmung bin. Ich glaube, das muss man jeder Predigerin und jedem Prediger auch zugestehen. Aber dass diese Dynamis, so sagt Paulus, diese Dynamik, die Kraft des Wortes auch zum Ausdruck kommt in der Art und Weise, wie wir reden, davon bin ich fest überzeugt, dass wir da auch Nachholbedarf haben. Da ist Luft nach oben. Ich glaube aber, dass durch das Engagement von Schauspielerinnen und Schauspielern, von Dramaturgen an den Predigerseminaren, da auch eine ganze Menge Neues in die Ausbildung eingezogen ist. Ich bin ja selber 10 Jahre in der Ausbildung gewesen und 5 Jahre davon als Predigerseminardirektor. Und wenn ich Vikarinnen und Vikare besucht habe in ihren Gottesdiensten, und erlebt habe, wie sie so etwas defensiv auf die Kanzel gingen, so mit so einem Ausdruck gesagt, entschuldigt, dass ich jetzt hier bin, ich bleibe auch nicht lange, dann gehe ich wieder. Da habe ich immer gesagt, Mensch, mit dem Ausdruck braucht ihr da gar nicht erst raufzugehen. Ich sage jetzt mal etwas unanständiger, wie wir in der Schauspielerei sagen, wer auftreten will, der muss wollen, dass er oder sie gesehen und gehört wird. Der muss sagen, hey, hier stehe ich, ihr hört mir jetzt gefälligst zu, ich habe euch eine Botschaft zu sagen, die ihr dringend braucht. Es gibt jetzt nichts Wichtigeres. Ich glaube, jeder Pastor, jede Pastorin sollte sowas sein wie eine Rampensau.
Oder vielleicht auch wie ein Rockstar, könnte man das sagen?
Ein bisschen wie ein Rockstar. Also er muss gehört werden wollen. Und das ist auch gar nichts Unanständiges. Damit stellt man sich auch gar nicht zu sehr in den Vordergrund. Und man stellt das Wort in den Vordergrund, aber man dient dem Wort, indem man sich dem Wort zur Verfügung stellt, mit den Emotionen, mit der Kraft, die man selber zur Verfügung hat.
Eine Band, die das seit Jahrzehnten schon schafft, das sind die Rolling Stones und Sie sind auch ein begeisterter Fan dieser Band schon immer gewesen.
Immer schon. Also seit den 60er Jahren bin ich bei Stones Konzerten dabei, zuletzt im letzten September im Stadtpark in Hamburg. Also so oft es geht, habe ich die Stones gehört, weil ich bin nicht nur mit dieser Musik groß geworden und erwachsen geworden, sondern habe immer verstanden und immer geglaubt, dass die Rockmusik und auch die Bluesmusik, daher kommen die Stones ja, vom Chicago Blues, dass die mehr ist als nur eine Musik. Das ist ein Lebensausdruck einer Generation, die aufbricht, eine Generation, die protestiert. 68er, die 68er-Bewegung ist eng verbunden mit vielen Rockstars, mit großartiger Rockmusik. Und ich glaube, dass mir diese Musik auch immer eine Gelegenheit gegeben hat, meine inneren Gefühle, meine Sehnsüchte, aber auch die Gedanken, die vielleicht selber von mir nicht in Sprache gebracht werden konnten, auszusprechen.
Vor diesem Hintergrund ist der Titel, den wir jetzt gleich hören, vielleicht noch etwas überraschender, wenn Sie von Ihren Sehnsüchten sprechen, nämlich Sympathy for the Devil, Mitgefühl für den Teufel. Warum Sie sich dieses Lied ausgesucht haben, das müssen wir gleich genauer klären. Aber zunächst wollen wir Sie hören. Hier sind die Rolling Stones mit Sympathy for the Devil.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands. Seal his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change.
Sie hören den Talk und der Gast und derjenige, der sich diese Musik gewünscht hat, das ist der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Nordkirche, Gerhard Ulrich, der auch beim Konzert am 9. September im Stadtpark in Hamburg bei den Rolling Stones dabei gewesen ist. Herr Ulrich, warum denn nun gerade dieses Lied? Wie viel Mitgefühl haben Sie mit dem Teufel?
Erstmal möchte ich sagen, dass am 9. September im Stadtpark die Stones ihr Konzert genau mit diesem Song eröffnet haben. Er beschreibt auch eine Lebenshaltung der Stones und sie sind oft missverstanden worden deswegen. Also als dieser Song herauskam, hat man ihnen vorgeworfen, sie seien Satanisten, sie seien Beschwörer des Bösen. Das war ja auch naheliegend, wenn man sich so die Lebensweise dieser Bandmitglieder anschaute, dann konnte man sagen, ja, das ist das Böse, die Inkarnation des Bösen. Und mich hat das immer sehr fasziniert, weil wir Menschen ja immer auf der Suche sind, nach dem Ursprung des Bösen. Wo kommt es denn her? Und wir wissen immer ganz genau, das Böse ist da und da. Da ist es. Daher kommen die. Das sind die Bösen. Die Fremden, die anders aussehen als wir, die andere Rituale feiern als wir. Das ist doch klar, dass es da das große Verbrechen und die Kriminalität gibt. Davon wollen wir uns mal fernhalten. Und die Stones kommen mit diesem Song ganz anders daher. Der Teufel ist hier ein sehr freundlicher, vornehmender Mann. Mitgefühl für den Teufel heißt ja nicht Mitleid mit ihm haben, sondern Mitgefühl mit dem Teufel heißt ihm auf die Spur kommen, dem Bösen auf die Spur kommen, dem auf die Spur kommen, was auch unsere eigenen Anteile da drin sind. Der höfliche Mann in dem Song, der sagt, erlauben Sie mir, dass ich mich Ihnen vorstelle. Vollendete Höflichkeit. Ich bin ein Mann mit Reichtum und Geschmack. Das Böse kommt eben nicht spektakulär daher, sondern es kommt im weißen Kragen, es kommt auf sanften Pfoten, es kommt nicht markschreierisch, sondern es ist wie du und ich. Dieses Lied hat deswegen für mich eine so große Bedeutung, weil es so intensiv nicht nur die Mitgefühl mit dem Bösen einfordert, sondern indem es mich auffordert, Mitgefühl mit dem Bösen zu haben, fordert es mich zum Mitgefühl mit mir selbst auf. Diese Geschichte ist ja wunderbar. Ich glaube, dass alle diejenigen, die das dem Satanismus zuschreiben, den Text noch nie richtig verstanden haben. Nachdem sich der Teufel sozusagen den Hörern vorgestellt hat, fängt er ja an zu erzählen, dass er bei zentralen Ereignissen der Weltgeschichte dabei gewesen ist. Er war dabei, als Jesus am Kreuz starb. Er hat den Pilatus dazu gebracht, die Anklage auszusprechen und sich die Hände in Unschuld zu waschen. Er hat neben dem General gesessen, der den Panzer befehligte, der im Vietnamkrieg die Menschen tötete. Und er war dabei, als Kennedy ermordet wurde. Und diese weltgeschichtlichen Ereignisse stellt dieser höfliche Mensch dar und sagt dann, after all, it was you and me. Am Ende, wenn wir genau hingucken, verstehen wir, dass es wir alle sind.
wo das Beispiel von Pilatus ein gutes ist, der ja den Schuldspruch fasste, aber das Volk war es, das am Ende sagte, kreuzige ihn. Also wir und genau. Er haben es gemeinsam gemacht.
Wir und er haben es gemeinsam gemacht. Wir können uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Und ich finde, dass dieser Song dies so wunderbar, auch melodiös, sehr wunderbar uns nahe bringt. Auch sehr subtil uns nahe bringt. Und das ist ja das alte Thema der Menschheit. Woher kommt das Böse? Und wieso kann Gott es eigentlich zulassen, dass das Böse in dieser Welt ist? Wenn er allmächtig wäre, müsste es nicht ein wunderbares Paradies hier auf Erden sein. Nein, es ist so, dass wir Menschen in dieser Dialektik bestehen. Wir sind gerechtfertigt und Sünder, sagt Martin Luther. Wir sind Schuldige, aber auch gleichzeitig leben wir von der Vergebung. Und aus dieser Spannung heraus wächst das Leben. Aus dieser Spannung übrigens wächst auch der Glaube. Und deswegen glaube ich, Sympathy for the Devil meint, sei auch barmherzig mit dir selber, wenn du dann verstanden hast, dass du deine Aggressionen, die du spürst, nicht delegieren kannst und nicht projizieren kannst auf böse, üble Typen, die dir begegnen. Alles furchtbar schlimm, alles auch Inkarnationen des Bösen. Aber schau auch nach den Anteilen des Bösen in dir, in aller Höflichkeit.
Aber gleichzeitig, dass du auch eine Verantwortung hast. Auferstehung liegt ja auch semantisch sehr nahe am Aufstand, also vielleicht ja. Einem Aufstand der Anständigen?
Naja, das klingt so nach Gutmenschentum, aber Aufstand des Lebens ist es für mich mehr. Das ist ja, was Ostern auch ausmacht, da sind wir ja wieder bei dem Osterthema, nicht? Das ist genau das Aufstehen gegen das Böse. Also der Osterglaube geht davon aus, dass das Leben nicht am Ende ist, sondern dass alles neu werden kann, dass nichts bleiben muss, wie es ist, gar nichts. Der Jürgen Moltmann, ein großer Theologe aus Tübingen, jetzt über 90-jährig lebend in Bremen, der hat mal in seiner Theologie der Hoffnung gesagt, der Glaube, der führt uns nicht in den Frieden mit der Welt, sondern in den Unfrieden mit der Welt. Also wer an den Gott glaubt, der alles neu machen kann. Und wer an den Gott glaubt, der die Friedenskraft in diese Welt bringt, der wird sich nicht zufrieden geben mit dem, was er in dieser Welt sieht. Und insofern ist es ein Aufstand, ja, ein Aufruf zum Aufstehen gegen das Böse, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die unglaubliche Armut auch in diesem unglaublich reichen Land. Wir haben gerade vor einigen Monaten eine Studie auf dem Tisch gehabt, die sagt, die Schere zwischen denen, die zu wenig haben zum Leben und denen, die viel zu viel haben, geht immer weiter auseinander. Wie sollen wir das eigentlich noch verstehen? Wie sollen wir eigentlich verstehen, dass Kinder in Armut aufwachsen und andere sich fröhlich bedienen an Bonuszahlungen, weil sie für einen großen Konzern zugegeben schwere Verantwortung tragen? Wie sollen VW-Dieselfahrer das verstehen? Dass Manager ein horrendes Geld verdienen und noch eine Bonuszahlung bekommen, aber die Firma sich weigert, ihre Dieselautos technisch nachzurüsten. Wie sollen wir das verstehen, dass in dieser Welt es diese Unterschiede gibt? Und ich glaube, dass wir uns damit nicht zufrieden geben müssen, sondern dass es eine Würde gibt, jedes einzelnen Menschen, die tatsächlich, so wie es in unserem Grundgesetz heißt, unantastbar ist. Und zu dieser Würde gehört es auch, dass man nicht nur genug Geld hat. Das ist ein wichtiges Thema, aber nicht das einzige. Sondern zu dieser Würde gehört es, dass man gleichberechtigt Teil hat an der Fülle, die uns gegeben ist. Und die wir wahrlich in ihren Voraussetzungen nicht nur uns selbst verdanken, sondern in die wir hineingestellt sind. Und da gibt es so viele Beispiele bei uns im Land, aber auch über die Grenzen unseres Landes hinaus, die wir beachten sollten, wenn wir uns fragen, wohin kann diese Welt in Zukunft gehen.
Gerade wenn man es ganz ernst nimmt und deswegen global sehen müsste, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Aber das kann doch auch schnell überfordern, oder? Dass man angesichts all des Leides, angesichts all der Ungerechtigkeit sagt, was kann ich, kleiner Mensch, schon tun?
Natürlich, das darf man auch nicht überdehnen. Aber jeder Mensch hat eine Familie, sag ich mal. Es gibt keinen Mensch ohne Familie. Damit meine ich jetzt nicht nur Vater, Mutter und zwei Kinder, also nicht diese typische Familiendefinition, sondern jeder Mensch hat seine Freunde, jeder Mensch hat sein soziales Umfeld. Und es kommt darauf an, dass wir in diesem sozialen Umfeld höflich und achtsam miteinander umgehen. Da sind wir schon mal wieder beim Sympathy for the Devil. Dass wir etwas verstehen vom Respekt, dass wir etwas verstehen von der Würdigung und Wertschätzung anderer, dass wir nicht respektlos miteinander umgehen und übereinander reden, wie es leider jetzt ja auch schon in unserem politischen Raum wieder hochfähig geworden ist und fast schon für einige Parteien zum Parteiprogramm geworden ist, die Grenzen zu überschreiten. Ich glaube, das ist etwas, was niemanden überfordert. Da gibt es eine ganz einfache Regel. Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht ja gar nicht darum, immer nur alles wegzugeben. Aber wenn ich das mal anschaue, wie möchte ich, dass mir die Menschen begegnen, dann habe ich eine Folie, auf der ich mein Leben gestalten kann. Und ich glaube, das ist nicht die Überforderung. Kein Mensch muss allein die Welt retten. Dafür haben wir Institutionen, dafür haben wir Gemeinschaften, die diesen Dienst tun. Aber ich kann sie unterstützen und ich kann in meinem Umfeld dafür sorgen, dass Gerechtigkeit und Frieden nicht versiegen.
Diese Botschaft ist so alt wie das Christentum, könnte man sagen. Sie haben aus der Bibel zitiert. Dennoch hat man das Gefühl, auch Sie haben es gerade beschrieben, dass derzeit genau diese Werte, dieser Respekt gegenübereinander, dass der abnimmt in unserer Gesellschaft, dass da etwas wegzubrechen scheint. Haben Sie eine Erklärung dafür, woher das kommt?
Ich glaube, das ist eine lange, lange Geschichte der Entwicklung hin zum überbordenden Selbstbewusstsein einerseits der Menschen. Und es ist der Abbruch von Wertesystemen, in denen viele Generationen vorher selbstverständlich aufgewachsen sind. Damit meine ich jetzt nicht nur das Christentum, sondern damit meine ich auch andere Systeme des humanen Miteinander. Übrigens ist das ja nicht erst seit dem Christentum, sondern wir haben das sowohl im Koran, also das Wort, das im Koran am häufigsten auftaucht, ist das Wort Barmherzigkeit. Wir haben es auch in der hebräischen Bibel, aus der wir Christen ja auch schöpfen. Die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind ein Regelwerk, das vielen Verfassungen der modernen Gesellschaften zugrunde liegt, auch unserer. Aber ich glaube, dass wir als Menschen eins im Laufe der Entwicklung immer wieder falsch verstehen. Und das ist der Begriff der Freiheit. Wir glauben, dass wir selbstbestimmt sind. Das ist ja auch in Ordnung so, dass wir selber Herr über unser Leben sind und selber entscheiden, wonach wir unseren Sinn recken. Aber wir haben Freiheit in den letzten Generationen mehr und mehr hin entwickelt zu einem Libertinismus, der sagt, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin niemandem verantwortlich, außer mir selbst. Und jetzt fangen wir langsam an, glaube ich, erst wieder zu entdecken, dass Freiheit ohne Bindung das Gegenteil ist und dass Freiheit ohne Verantwortung zum Gegenteil sich auswächst. Und ich glaube, dass darin eine Wurzel dessen liegt, dass wir die Orientierung ein bisschen verloren haben und nicht mehr so recht wissen, wohin wir gehören und woher wir kommen. Heimatlosigkeit ist ja so ein Stichwort in unserer Gesellschaft. Verunsicherung angesichts der vielfältigen Kulturen, die in unserem Land und in unserer Gesellschaft ankommen und hier zu Hause sein wollen, haben viele Menschen das Gefühl, sie gehören nicht mehr dazu. Sie suchen die Verantwortung dafür jeweils außerhalb ihrer selbst. Und deswegen sind es die bösen Politiker, deswegen sind es die alten Parteien, deswegen ist es die Presse, die immer lügt. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, diese Signale nicht einfach beiseite zu wischen, sondern genau hinzuhören, was uns denn da eigentlich entgegenkommt. Mir macht es jedenfalls große Sorge, dass Respekt und Wertschätzung in der Begegnung von Menschen und Menschengruppen nicht mehr selbstverständlich zu sein scheinen.
Ist es das Zuhören, was Sie gerade beschreiben, was vielleicht fehlt? Denn Warnungen, Mahnungen, auch Beschimpfungen, daran mangelt es ja nicht. Aber Sie haben einmal gesagt, Mission beginnt ja mit dem Zuhören. Dialog beginnt mit dem Zuhören. Erst einmal zu schauen, warum handelt ihr so, wie ihr handelt? Haben wir das versäumt zu lange?
Ich glaube ja. Ich glaube, dass wir die Geduld verloren haben, die es braucht, dem anderen, und zwar vor allem dem ganz anderen, sich zuzuwenden. Wir haben auch ein wenig die Neugier verloren vor dem anderen. Vielleicht sind es auch teilweise die modernen Medien, die uns daran hindern, diese Geduld aufzubringen. Wir leben in einer Zeit, in der es selbstverständlich ist, dass wir auf unsere Fragen sofort eine Antwort kriegen. Ein Klick auf mein Smartphone und mir öffnet sich ein ganzer Kosmos. Ich muss aber mit niemandem mehr in Kontakt treten. Ich muss eigentlich niemandem mehr begegnen, mit dem ich rede. Und ich muss auch niemanden mehr aushalten, dass er mir widerspricht. Und ich muss auch nicht mehr dabei sein, dem anderen ins Auge schauen, wenn ich ihn beschimpfe. Das ist alles viel leichter geworden, wenn man sich die Shitstorms anguckt, die auch ich bekomme nach Predigten, Vorträgen, Interviews oder wie auch immer. Dann sage ich, ja, würdest du das eigentlich auch sagen, in der gleichen Form, wenn wir zusammen an einem Tisch sitzen würden, ein Glas Wein zwischen uns und teilen würden? Wie würden wir dann reden? Und ich glaube, dass diese direkte Kommunikation dringend notwendig ist, dem anderen ins Auge schauen, dem anderen ein Ohr leihen. Das ist doch eine wunderbare Ausdrucksweise, die wir vielleicht zu wenig gepflegt haben, zu wenig auch vermittelt haben, weil wir leben in einer Zeit, die ganz schnell ist, in der ganz schnell Ergebnisse produziert werden müssen, in der keine Fehler passieren dürfen und in der jeder die Erwartungen der anderen und der Welt an ihn und sie erfüllen muss. Ich glaube, darin liegt die Wurzel manchen Übels, nicht allen Übels, aber ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr mit. Und es ginge furchtbar ungerecht zu. Und subjektiv haben die Menschen auch recht. Subjektiv haben sie recht. Und ich glaube, dass wir dringend eine Rekultivierung brauchen dieser menschlichen Form, unersetzbar durch irgendwelche Medien, menschlichen Form von Kommunikation, von Zuhören und die Fragen wahrnehmen, die der andere stellt. Und ich glaube, dass wir als Kirche gut daran tun und auch gerade in Zukunft gut daran tun, unsere Rolle darin auch zu finden, dass wir nicht darauf hereinfallen, die Sehnsucht nach einfachen Antworten zu bedienen. Wir leben in einer hochkomplexen Welt. Und je komplexer die Welt und je komplizierter die Zusammenhänge werden, desto größer ist die Sehnsucht nach einfachen Antworten. Nach einem starken Menschen, der auf den Tisch haut und sagt, so ist das jetzt. Ganz einfach. Ich glaube, nein, auf komplexe und komplizierte Fragen des Lebens gibt es keine einfachen Antworten. Aber um das zu verstehen und um das auszuhalten, braucht es, glaube ich, das Hinhören, das Wahrnehmen des anderen, das immer wieder Nachfragen. Wo bist du? Was bewegt dich? Woher kommst du? Und dann miteinander auf die Suche zu gehen nach Antworten. Das lerne ich übrigens bei dem Herrn Jesus, der in den Gesprächen mit den Menschen, von denen das Evangelium uns berichtet, genau das macht. Er setzt sich, hört hin und spricht genau in die Lebenssituation hinein, in der der Mensch, mit dem er zusammensitzt, sich gerade befindet. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, sollte man meinen, aber in unserer Zeit ganz und gar aus der Übung gekommen.
Und um das als Kirche machen zu können, brauchen Sie natürlich auch das Personal, brauchen Sie die Pastorinnen und Pastoren, die das machen. Dort sieht es aber in der Nordkirche nicht besonders gut aus, wenn man in die Zukunft schaut. Schon jetzt gibt es auf ein Drittel der Stellen keine Bewerber, ein weiteres Drittel nur eine einzige Bewerbung und mit dem Nachwuchs sieht es auch nicht besonders gut aus. Muss man da schwarz sehen für die Situation der Kirche, der evangelischen Kirche im Norden?
Also zum einen betrifft es nicht nur die evangelische Kirche im Norden, sondern alle Landeskirchen gleichermaßen sind davon betroffen, dass die Nachwuchszahlen kleiner werden, nicht nur, sondern dass die in den 80er Jahren in den Dienst gekommenen großen Zahlen jetzt in den nächsten 5, 6 Jahren auch in großen Zahlen in den Ruhestand gehen werden. Ich gehöre ja auch dazu. Und es wachsen nicht genügend nach aus der Ausbildung heraus. Ich sehe trotzdem nicht schwarz, sondern wir haben als Nordkirche auf der letzten Synode ein Programm verabschiedet mit dem Titel Projekt 2030, das überlegt, wie können wir mit dieser Situation so umgehen, dass Kirche eben nicht im schwarzen Loch verschwindet, sondern weiterhin sichtbar ist, sowohl in der Stadt als auch in den ländlichen Räumen. Wie können wir auch das Studium attraktiv gestalten? Aber nicht nur das Studium der Theologie, sondern auch das Studium für den Lehrerberuf zum Beispiel. Oder wie können wir den Berufsstand der Diakoninnen und der Diakonen, der Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen attraktiv gestalten? Wir müssen überlegen, dass wir nicht mehr in jeder einzelnen kleinen Gemeinde alles anbieten, sondern dass wir stärker auf die Regionen setzen. So, damit haben wir schon angefangen in den letzten 10, 12, 15 Jahren. Aber das müssen wir verstärken. Und wie können wir dazu kommen, dass wir das, was wir aus der Reformation heraus das Priestertum aller Glaubenden nennen, stärker einsetzen und stärker leben. Das heißt, nicht nur da, wo ein Pastor oder eine Pastorin ist, wird das Wort Gottes verkündigt, sondern da, wo ein Mensch über seinen Glauben Auskunft gibt und wo er seinen Glauben mitteilt, da findet Kirche statt. Und ich glaube, da tun wir gut dran, wenn wir jetzt anfangen, die Strukturen nachzujustieren. Wir im Norden haben ja schon vor 10 Jahren eine Arbeitsstelle eingerichtet, die sich um den Nachwuchs kümmert. Das hat auch schon Früchte getragen. Also die Zahlen sind zwar nicht in die Höhe geschnellt, aber es gibt viele junge Leute, die sich daraufhin zum Studium der Theologie entschieden haben. Nein, ich sehe nicht schwarz. Schwarz sehen müsste ich, wenn ich sage, nach mir die Sintflut. Also ne, ich gehe in Ruhestand und dann seht ihr mal zu, wie ihr das hinkriegt. Dann müsste man zu Recht schwarz sehen. Aber wir gucken mit wachen Augen und nehmen das als eine Herausforderung an. Eine, die, glaube ich, zu schultern ist, wenn wir uns rechtzeitig daran machen. Wenn wir also das, was auf uns zukommt, aktiv gestalten und nicht abwarten, bis die Veränderungen uns gestalten. Dann haben wir keine Chance.
Denn noch ist ja Gestaltungsbedarf da. Sie haben gesagt, mit 5 Jahren, so alt ist die Nordkirche jetzt, befindet man sich ja eigentlich noch im Kindergarten, also in einer Phase, wo noch sehr viel möglich ist. Wo wird denn die Nordkirche stehen, wenn sie die Grundschule abschließt? Also in, sagen wir noch einmal, 5 Jahren.
Ich glaube, dass wir in den nächsten 5 Jahren gut daran tun, uns in dem, was jetzt gewachsen ist, zu konsolidieren. Also noch mehr auf das schauen, was wir erreicht haben und genau hinschauen auf die Gemeinden und die Dienste und Werke. Es sind ja nicht nur die Ortsgemeinde, sondern es sind auch die Dienste und Werke. Ich glaube, dass es sich lohnt, bei dem, was gewachsen ist, an Begegnungen weiterzumachen. Ich denke zum Beispiel an die inzwischen 2 Chorfeste, die wir in den letzten 5 Jahren erlebt haben, wo jeweils mehr als 5000 Sängerinnen und Sänger zusammen waren. Das erste Mal in Greifswald, das zweite Mal in Lübeck. Das sind großartige Ereignisse gewesen, wo Menschen einander getroffen haben, die sich sonst nie begegnet wären. Ich glaube, dass wir Räume schaffen müssen für die Begegnungen untereinander. Ich glaube auch, dass wir weiter Räume schaffen für die, die nicht wissen, wohin. Ich bin ganz beeindruckt und gucke voller Respekt auf die Tausenden von Ehrenamtlichen in unserer Nordkirche, die sich um Migranten und Flüchtlinge kümmern, die in den Tafeln mitarbeiten, die in den Beratungsstellen mitarbeiten, die in die Krankenhäuser und Pflegeheime gehen. Und ich glaube, dass wir in 5 Jahren sagen können müssen, dass wir diese Kraft des ehrenamtlichen Engagements in unserer Kirche wirklich hochschätzen und wertschätzen. Und dazu gehört eben auch, dass wir unsere Ehrenamtlichen noch stärker fortbildungsmäßig begleiten, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, einander zu stärken und einander in den Blick zu bekommen und auch in der Sache, in der sie sich engagieren, noch mehr Expertise zu bekommen, sage ich mal, mehr Fortbildung und Weiterbildung. Also ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was jetzt angefangen hat, zu konsolidieren. Keine großen Projekte, sondern jeweils schauen, was wir an der Basis brauchen und was wir an der Basis an Stärkung einbringen können. Und das andere ist, dass wir weiterhin eine experimentierende Kirche sein werden. In einem Kirchengebiet, in dem die Zahl der Kirchenmitglieder zurückgeht, glaube ich, tun wir gut daran, uns nicht selber auch noch zurückzuziehen, sondern offensiv uns zu zeigen und offensiv einzumischen in das Gespräch in der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Bedeutung von Kirche nicht zuerst an der Zahl ihrer Mitglieder hängt, sondern an der Kraft der Ausstrahlung, die jedes einzelne Mitglied in der Lage ist, einzubringen.
Und bei dieser Ausstellung kann Schauspielunterricht sicherlich nicht schaden. Das merkt man in diesem Gespräch. Herr Ulrich, ein Jahr werden Sie noch die Geschicke der Nordkirche als Landesbischof mitgestalten. Dann gehen Sie in den Ruhestand. Gibt es schon Pläne für danach oder werden Sie dann einer der Ehrenamtlichen, die weiter mitgestalten?
Also erstmal gehe ich in den Ruhestand und gucke, wie sich das anfühlt. Das Recht hat, glaube ich, jeder. Es gibt ja so Kolleginnen und Kollegen, die mir erzählen, ein Jahr lang machen sie gar nichts. Das kann ich mir von mir eigentlich nicht richtig vorstellen. Aber es gibt ja so ein paar Projekte, die ich in den letzten Jahren angefangen habe, mit denen ich begonnen habe. Und das ist vor allem das Predigen in fremden Räumen und Verkündigen in ungewohnter Umgebung. Und das ist ein großes Geschenk, dass am Ende meiner Dienstzeit meine beiden Biografien zusammenkommen dürfen, dass ich wieder Anschluss ans Theaterleben gefunden habe, dass ich meine Theaterpredigten mache, die großartig angenommen werden, viel Publikum anziehen.
Im Schweriner
Theater. In Schwerin, in Kiel, in Neustrelitz, an vielen Orten. Mir macht das großen Spaß und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was, wenn dann die anderen das wollen, ich gerne weitermachen würde. Also dieses Projekt Predigen in anderen Räumen, und dort meine Gaben einzugeben, meine spezielle Biografie auch zu nutzen, das kann ich mir gut vorstellen. Meine nächste Theaterpredigt wird in Schwerin sein, zu Hebbels Nibelungen. Das Nibelungenlied ist ja eins, was zu unserer Kultur unbedingt dazugehört. Und die Frage auch nach dem Bösen, die Frage nach dem Zusammenleben miteinander, die Frage nach der Wahrheit und nach der Weisheit bewegt, wird in diesem Stück von Heppel auch bewegt. Dazu werde ich predigen Anfang April. Herzliche Einladung nach Schwerin.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.